Liebe Gemeinde, es gibt Fragen, die stellt man nicht. Das habe ich als Kind schon relativ früh verstanden. Warum man diese Fragen nicht stellt, habe ich zwar nie so ganz rausbekommen, aber dass ich mal wieder so eine Frage erwischt hatte, die man eigentlich nicht stellt, habe ich irgendwie dann immer, ist mir dann immer klar geworden, wenn ich keine Antwort bekommen habe. Oder wenigstens nicht die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Meine Eltern haben mir zum Beispiel die meisten meiner vielen Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Aber wenn ich wissen wollte, wie viel mein Vater verdient, kam als Antwort entweder ein wortkarges, das sage ich dir nicht, oder ein etwas längeres, seelsorgliches, genug für uns alle als Familie, du brauchst dir keine Sorgen machen. Man mag über die Frage Beantwortungspolitik meiner Eltern denken, was man will. Ich kann sie verstehen, denn erstens haben sie sich damit wahrscheinlich eine Menge nerviger Diskussionen erspart, zum Beispiel vor der Eisdiele, denn für einen Sechsjährigen reicht das Gehalt eines westfälischen Pfarrers ganz selbstverständlich für 7 bis 8 Kugeln. Und zwar von jeder Sorte, mindestens. Und deswegen war es für mich wahrscheinlich auch schon aus gesundheitlichen Gründen relativ gut und wichtig, das genaue Gehalt meines Vaters nicht zu kennen. Inzwischen weiß ich natürlich längst, wo man im Internet die Besoldungstabellen von westfälischen Pfarrern einsehen kann. Und dementsprechend lasse ich mich nach wie vor ohne Gewissensbisse zum Eis einladen von meinen Eltern. Aber in der Regel gebe ich mich mit 2 Kugeln zufrieden. Für die Entscheidung meines Vaters, mir die Frage nach seinem Gehalt nicht exakt zu beantworten, dürfte allerdings ein anderer Grund noch viel entscheidender gewesen sein als die Sorge vor nervigen Diskussionen mit quengelnden Kindern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Vater mit seiner Geheimhaltungsstrategie eine Menge peinlicher Situationen vorbeugen wollte und das wahrscheinlich auch getan hat. Denn hätte ich gewusst, was mein Vater verdient, wäre diese Information relativ schnell an meine Freunde, deren Eltern, meine Grundschullehrerin und auch den Trainer im Fußballverein gelangt. Und von denen hätte ich ziemlich sicher ebenfalls wissen wollen, wie viel sie denn so verdienen und wieso sie mehr oder weniger verdienen als mein Vater und ob sie das eigentlich gerecht finden. Die ganze Sache hätte letztlich nur peinlich ausgehen können, also für alle Beteiligten, denn das Thema Geld gehört ja eigentlich in die Sphäre des Privaten. Es ist ein Tabuthema, ähnlich wie zum Beispiel die Themen Ehe, Sexualität, Religion. Auf diesen Gebieten stellt man keine persönlichen Fragen. Das gehört sich nicht. Über diese Themen redet man nicht und noch weniger redet man irgendwem in seine Sachen rein, wenn es um diese Themen geht. Das ist, und das habe ich schon als Kind gelernt, ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß nicht, wie Jesus mit solchen ungeschriebenen Gesetzen umgegangen wäre, aber ich glaube, sie hätten ihn herzlich wenig interessiert. Denn Tabus und gesellschaftliche Konventionen zu brechen, das war eine von seinen Spezialitäten. Jesus hat die Leute zwar nicht explizit nach ihrem Gehalt gefragt, aber in seiner berühmtesten Rede, also der Bergpredigt, behandelt er beinahe alle heißen Themen, die man so kennt und die man eigentlich nicht anspricht. Wir beschäftigen uns bei Greifbar seit ziemlich genau einer Woche mit dieser Bergpredigt. Letzte Woche hat Antonia uns erklärt, was Jesus in Sachen Anerkennungssucht sozusagen hat. Noch so ein heißes Thema. Aber wie gesagt, die Bergpredigt, wenn man sie mal im Ganzen liest, dann stellt man relativ schnell fest, dass Jesus alle diese Knallerthemen so im Minutentakt behandelt. Er spricht da die privatesten Dinge an und gibt seinen Zuhörern Anweisungen und Ratschläge in Bereichen, die höchst intim sind. Er sagt ihnen zum Beispiel, wen sie lieben sollen und was nicht. Er sagt ihnen, mit wem sie schlafen sollen und mit wem nicht. Er sagt ihnen, wie sie beten sollen und wie nicht. Da ist es wenig überraschend, dass Jesus auch das große Tabuthema Geld nicht auslässt. Und genau darum geht es heute bei Greifbar. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 2 bis 4. Da sagt Jesus, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Es geht heute also um Geld. Es geht konkret ums Spenden. Es geht darum, für das Spenden einen Lohn von Gott zu bekommen. Das ist so ein Thema, bei dem man sich in einer Predigt gehörig die Finger verbrennen kann. Denn wie gesagt, über Geld spricht man eigentlich und erst recht nicht in einer Predigt. Denn damit wurde in der Vergangenheit in Kirchen und auf Kanzeln relativ viel Missbrauch betrieben. Da haben Prediger Wunder, Wohlstand, ewiges Heil, also Zeugs, für die entsprechende Summe im Kollektenbeutel versprochen. Oder sie haben die Worte Jesu als eine Art Investmentstrategie propagiert, so nach dem Motto, alles, was du gibst, bekommst du 10-fach wieder oder 100-fach, je nachdem, wie der Kurs gerade so steht. Wenn man also eigentlich nicht darüber spricht und schon gar nicht darüber predigt, warum macht Jesus das dann? Und warum sollen wir uns von ihm in unsere Sachen reinreden lassen? Erst recht, wenn es um so ein privates und heikles Thema wie Geld geht. Da lässt man sich doch eigentlich nur ungern reinreden. Da wäre es doch schön, wenn sich alle an unsere ungeschriebenen Gesetze halten und private Dinge privat sein lassen. Möglicherweise wäre das schön, tatsächlich ist es aber anders. Denn nicht nur Jesus redet uns rein, wenn es ums Geld geht. Da gibt es noch eine ganze Menge anderer Leute, die das machen und uns oft, ohne dass wir das merken, in der Frage, was wir mit unserem Geld wie tun, erheblich beeinflussen. Die Werbebranche zum Beispiel gibt jährlich Milliarden dafür aus, um uns möglichst effektiv reinzureden und uns dazu zu bringen, mit unserem Geld genau das zu machen, was sie will. Und das Reinreden von anderen beschränkt sich nicht nur auf die Frage nach dem Geld. Die Medien, die Kultur und auch die ungeschriebenen Gesetze unserer Gesellschaft beeinflussen uns bewusst oder unbewusst auf beinahe allen Gebieten unseres Lebens und ganz besonders in den Bereichen, in denen wir es eigentlich lieber hätten, dass uns niemand reinquatscht. Es quatscht uns de facto immer jemand rein in unsere Sachen. Und ich glaube, auf irgendwen hören wir dann auch immer. Die Frage ist nur, auf wen? Und diese Frage ist ziemlich wichtig, denn wenn es um so ein heikles Thema wie Geld geht, dann können Fehler echt schmerzhaft sein und uns echt teuer zu stehen kommen. Auf wen also lohnt es sich zu hören? Und bei dieser Frage kommen dann wieder Jesus und die Bergpredigt ins Spiel, denn Christen sind der Überzeugung, dass es sich lohnt, auf Jesus und seine Worte zu hören. Wieso? Weil sie ihn für vertrauenswürdiger halten als die Werbebranche und für kompetenter als die ungeschriebenen Gesetze unserer Gesellschaft, die Medien oder die eigene Prägung. Ganz besonders in den Bereichen, über die man eigentlich nicht spricht und auf denen wir gerade deswegen Orientierung benötigen. Denn Christen halten das, was Jesus sagt, für Gottes Wort. Also für das Wort desjenigen, der sich Menschen ausgedacht hat, der sie kennt und deswegen ganz genau weiß, wie sie funktionieren und was gut für sie ist. Das ist zwar eine ziemlich steile These, aber das ist der Grund, warum wir uns bei Greifbar die Bergpredigt anschauen und wenigstens versuchen wollen, uns von Jesus reinquatschen zu lassen. Was also sagt Jesus über unseren Umgang mit Geld? Ich lese nochmal den Predigttext vor. Da sagt er, wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. In diesen Versen sagt Jesus also genau zwei Dinge über den Umgang mit Geld. Und zwar erstens, es lohnt sich, großzügig zu sein und mit dem, was man hat, oder von dem, was man hat, etwas für andere zu geben, die weniger haben. Und es lohnt sich zweitens sogar noch mehr, das Ganze heimlich und im Verborgenen zu tun. Den ersten Punkt, also dass man großzügig sein soll, den spricht Jesus gar nicht explizit aus. Den setzt er voraus und das kann er auch, weil das Almosengeben bei den Menschen, zu denen er spricht, tief in der Kultur verankert ist. Die Menschen, mit denen Jesus spricht, sind von den Geboten, die im ersten Teil der Bibel stehen, geprägt. Und diese fordern eben unter anderem dazu auf, mit dem, was man besitzt, großzügig zu sein. Und denen, die weniger haben, unter die Arme zu greifen, sie zu unterstützen. Aber warum fordern uns diese Gebote eigentlich dazu auf? Und was meint Jesus mit dem Lohn, den man für Großzügigkeit erwarten darf? Ich glaube, Großzügigkeit lohnt sich deswegen, weil sich durch Großzügigkeit etwas verändert. Es verändert sich etwas, wenn Menschen großzügig sind. Und zwar auf drei Ebenen. Erstens in der Welt, zweitens in unserem persönlichen Umfeld und drittens in uns selbst. Und ich glaube, diese Veränderungen sind der Lohn für Großzügigkeit. Beginnen wir also mal mit dem großen Ganzen, die Veränderungen in der Welt. Das klingt zwar ein bisschen ambitioniert, aber ich bin überzeugt, dass großzügige Menschen die Welt verändern. Denn es macht einen Unterschied, wenn durch die Spende von großzügigen Menschen ein Kind zur Schule gehen darf, das ohne dieses Geld nicht den Zugang zur Bildung hätte. Und es macht einen Unterschied, wenn durch die Spende von Menschen die Arbeit einer Anwältin ermöglicht wird, die sich dafür einsetzt, dass Männer und Frauen aus Sklaverei befreit werden. Das verändert die Welt. Es verändert die Welt, wenn das Geld von großzügigen Menschen dafür sorgt, dass sich ein Sozialarbeiter um eine Familie kümmern kann und sich mit ihnen in die schwierigen Situationen, in denen sie sich befinden, begibt und Trost und Hoffnung dorthin bringt, wo sie dringend benötigt wird. Auf diese Weise verändern großzügige Menschen die Welt. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ist gut, die Welt wird verändert, das ist eine tolle Sache, aber wo ist jetzt der Lohn? Also konkret für die Menschen, die mit ihrem Geld ermöglichen, dass sich die Welt verändert. Für sie springt doch eigentlich nichts dabei raus, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber da würde ich widersprechen, denn ich halte es für ein Riesenprivileg, an der Veränderung der Welt teilhaben zu dürfen. Ich bin kein Fan von diesem Satz, dass Gott nur unsere Hände, unsere Füße und unser Geld zur Verfügung hat, wenn es darum geht, sich dem Leid dieser Welt anzunehmen. Denn ich glaube nicht, dass Gott sich von uns abhängig macht, wenn es um so etwas Wichtiges geht wie Menschen. Etwas, das ihm so wichtig ist wie die Menschen und die Not und die Bedürfnisse der Menschen. Ich glaube nicht, dass Gott uns braucht, um diese Welt zu verändern. Aber ich glaube, er will uns gebrauchen. Er will unsere Hände, unsere Füße und eben auch unser Geld gebrauchen. Wir dürfen Mitarbeiter von Gott sein. Wer großzügig ist, darf mit seinem Geld dort sein, wo Gott ist und wo er sich der Not von Menschen annimmt, wo er sie lindert und letztlich diese Welt verändert. Das ist der Lohn von Großzügigkeit. Nur zur zweiten Ebene. Großzügigkeit verändert unser persönliches Umfeld. Und ich glaube, hier wird es ein bisschen kniffliger, denn es wird persönlicher. Einen Dauerauftrag für Kinder in Indien einzurichten, das fällt im Durchschnitt leichter, als einem Menschen, den ich persönlich kenne, 50 Euro in die Hand zu drücken. Einfach deswegen, weil zwischen dem, der gibt, und dem, der empfängt, eine tatsächliche Beziehung existiert. Und es gut sein kann, dass sich diese Beziehung stark verändert, wenn Geld ins Spiel kommt. Und zwar, weil sich der, der empfängt, fragt, ob er dem, der gegeben hat, in Zukunft noch auf Augenhöhe begegnen kann. Und sich vielleicht nicht sicher ist, ob er von nun an die Bitten seines Gönners noch abschlagen oder berechtigte Kritik an ihm äußern darf. Und je nachdem, wie frei und fröhlich der Geber gegeben hat, kann es auch sein, dass sich auf seiner Seite an der Beziehung etwas ändert. Dass er beginnt, sein Gegenüber kritisch zu beäugen und jeden Ausflug, jede neue Jeans oder jede Kugel Eis auf ihre absolute Notwendigkeit hin zu überprüfen und zu hinterfragen. Auf diese Weise verändern Almosen und Großzügigkeit dann zwar unser persönliches Umfeld, aber eben nicht zum Positiven. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, die Gefahr, dass Beziehungen auf diese Art und Weise verändert werden, wenn Geld ins Spiel kommt, ist einer der Gründe, warum Geld in unserem Umfeld zum Tabuthema geworden ist. Aber was wäre, wenn das nicht so sein müsste? Was wäre, wenn diejenigen, die etwas brauchen, das ganz offen sagen könnten? Ohne Angst davor haben zu müssen, dass alle, die es mitbekommen, davon peinlich berührt werden. Und ohne sich zu sorgen, ob die angebotene Hilfe sie letztlich nicht doch in implizite oder explizite Abhängigkeiten führt. Was wäre, wenn wir das, was wir haben, wirklich und von Herzen gerne mit anderen geteilt würde, wenn wir das gerne tun würden, ohne vorher minutiös zu prüfen, ob die Not derjenigen, mit denen wir teilen, nicht doch selbst verschuldet ist und sie sich deswegen eigentlich die Suppe selbst auslöffeln müssen, in die sie sich gebracht haben. Was wäre, wenn Großzügigkeit bei uns eine Selbstverständlichkeit werden würde, weil wir verstanden hätten, dass uns alles, was wir haben und besitzen, letztlich geschenkt wurde. Dass unser Reichtum in letzter Konsequenz nicht auf unsere Leistung und Verdienste zurückzuführen ist, sondern auf die Gnade und Güte Gottes. Ich glaube, das wäre genial. Und ich will gar nicht im Konjunktiv bleiben, denn das Ganze ist genial. Und es wird überall dort Realität, wo Menschen diese Form echter Großzügigkeit einüben. Denn wo das geschieht, wird ein Umfeld geschaffen, in dem sich der Stärkere für den Schwächeren einsetzt und gleichzeitig wissen darf, dass er, wenn er mal schwach ist, nicht allein gelassen werden wird. Das ist echte Solidarität. Da wird echtes Vertrauen zueinander möglich. Letztlich gibt es da echte Beziehungen. Und das ist der Lohn für echte Großzügigkeit. Und ich glaube und hoffe und wünsche mir, dass ein Ort, wo wir diesen Lohn empfangen dürfen, diese Gemeinde sein kann. Also greifbar. Denn so knifflig und kompliziert Großzügigkeit im direkten Umfeld auch sein mag, Gemeinde ist der optimale Ort, um sie auszuprobieren und zu trainieren. Denn Solidarität und Großzügigkeit gehören zu den innersten Wesensmerkmalen von Gemeinde. Sie sind Teil ihrer DNA, denn schon seit ihrem Beginn ist das Teil von Gemeinde. Ganz einfach deswegen, weil sich Gemeinde einer Person verdankt, die alles, wirklich alles, für andere gegeben hat. Und damit meine ich in diesem konkreten Fall nicht die Gründer von Greifbar, sondern Jesus Christus, die Großzügigkeit in Person. Großzügigkeit wird also erstens mit dem Privileg, Gottes Mitarbeiter sein zu dürfen, und zweitens mit einem Umfeld belohnt, in dem echtes Vertrauen und echte Beziehungen möglich sind. Das waren die ersten beiden Ebenen, auf denen Großzügigkeit sich lohnt. Auf diesen Ebenen hängt unser Lohn nicht davon ab, ob wir im Verborgenen großzügig sind oder nicht. Denn auch wenn ich mit viel Getöse spende und ein großes Bohai drum mache, verändert sich die Welt. Und wahrscheinlich ist mir die Solidarität und das Vertrauen von anderen noch viel gewisser, wenn sie mitbekommen, dass ich, als ich viel hatte, auch gerne gegeben habe. Also auch unser Umfeld verändert sich unabhängig davon, ob wir darüber sprechen, dass wir spenden oder nicht. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, warum Jesus uns rät, im Verborgenen großzügig zu sein. Warum soll sich Großzügigkeit noch mehr lohnen, wenn man nicht darüber spricht? Ich glaube, die Antwort auf diese Frage hängt mit der dritten Ebene zusammen. Und zwar verändert Großzügigkeit eben nicht nur die Welt und unser persönliches Umfeld, sondern vor allem uns selbst. Denn Großzügigkeit macht etwas mit unserem Verhältnis zu Geld und Besitz. Und das ist, glaube ich, deswegen so wichtig und lohnenswert, weil es relativ einfach ist, ein ungesundes Verhältnis zu Geld zu entwickeln. In so ein ungesundes Verhältnis geraten wir immer dann, wenn wir Geld und Besitz überhöhen. Beziehungsweise wenn wir dem Geld einen Stellenwert zugestehen, der uns letztlich von ihm abhängig macht. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Jemand, der die Bedeutung des Geldes für sein Leben deswegen überhöht, weil er sich vom Geld Sicherheit verspricht, der wird versuchen, so viel wie möglich davon anzuhäufen. Dieser Person wird es verhältnismäßig schwer fallen, Geld auszugeben. Und noch schwerer vielleicht, Geld für andere zu geben. Einfach, weil mit jedem Euro ein Stück Sicherheit aus der Hand gegeben wird. Aber nur weil jemand gern und viel Geld ausgibt, weist das noch nicht auf ein gesundes Verhältnis zu Geld und Besitz hin. Man kann Geld auch deswegen überhöhen, weil man sich von ihm Erfüllung, Freude, Zufriedenheit oder ganz viele andere Dinge verspricht. Und hofft, dass wenn man nur ausreichend investiert, das investierte Geld schon für ein erfülltes Leben, für Freude oder für Zufriedenheit oder was auch immer sorgen wird. Ich glaube, das Problem ist, dass Geld diesen überhöhten Erwartungen nicht gerecht werden kann. Erfüllung, Freude, Zufriedenheit, das lässt sich nicht kaufen. Und wer dem Geld aus der Hoffnung auf diese Dinge einen zu hohen Stellenwert einräumt, der hat gleich zwei Probleme. Er wird erstens enttäuscht werden, weil er das, was er sich erhofft und tatsächlich auch braucht, nicht bekommt. Und er wird zweitens wahrscheinlich, wenn er nicht aufpasst, immer tiefer in die Abhängigkeit zum Geld rutschen. Versuchen immer noch ein bisschen mehr zu verdienen, weil das bisschen mehr doch nun endlich das gewünschte Maß an Sicherheit, an Erfüllung, an Freude, an Zufriedenheit dann doch bringen muss. Und ich glaube, von dieser Abhängigkeit werden wir frei, wenn wir teilen. Wenn wir teilen und großzügig etwas von dem, was wir haben, für andere geben. Denn durch Teilen und großzügiges Abgeben entsteht ein gesundes Verhältnis zu Geld. Der Stellenwert, dem wir Geld einräumen, wird auf ein gesundes Level zurückgeschrumpft. Denn etwas, was wir bereitwillig und gerne weggeben, kann uns nicht bestimmen, kann uns nicht abhängig machen, kann uns nicht regieren als ein harter und grausamer Herr, für den man sich abschuftet, der aber nie den erhofften Lohn zahlt. Von diesem Herrn befreit uns Großzügigkeit und ermöglicht es, einem anderen Herrn zu dienen, einem, der den Lohn verlässlich zahlt, weil er wirkliche Sicherheit, wirkliche Freude und wirkliche Zufriedenheit zu bieten hat. Einem Herrn, der uns befreit aus ungesunden Abhängigkeiten. Denn wer von Jesus Christus abhängig ist, ist wirklich frei. Was hat das Ganze jetzt mit Heimlichtuerei zu tun? Warum sollen wir im Verborgenen großzügig sein? Naja, ganz einfach. Wer spendet, um gesehen zu werden oder sich erhofft, wie es der Predigttext sagt, dass die Leute ihn preisen für seine Großzügigkeit, der ist vielleicht nicht mehr abhängig vom Geld, aber dafür von der Anerkennung anderer Menschen. Er ist anerkennungssüchtig. Aber das ist nochmal ein anderes Tabuthema. Wer sich in dieser Sache von Jesus reinquatschen lassen will, dem empfehle ich Antonias Predigt von letzter Woche. Zum Tabuthema Geld Und zur Frage nach dem Lohn für Großzügigkeit lässt sich zusammenfassen: Durch Großzügigkeit verändert sich die Welt, unser persönliches Umfeld und wir selbst. Vor allem dann, wenn wir heimlich und im Verborgenen großzügig sind. Und das ist tatsächlich ein richtig sinnvoller Grund, nicht über Geld zu sprechen. Amen.